Abend, späten Nachmittag. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Talk Up, dem Atlanta Falcons Germany Podcast. Es ist der letzte vor einer ewig langen Sommerpause von knapp 4 Wochen. dieses Jahr wird also über den Sommer ein bisschen mehr Coverage von uns geben. Gerade zu den Training Camps nachher wollen wir schon ein bisschen mehr berichten. Dazu später aber mehr, wie wir es so kennen. Ich begrüße erstmal die Jungs, bevor ich dann gleich zum Chat übergehe. Ich freue mich nämlich, dass ich für diese Folge, für diese ganz besondere Folge, weil es ist der erste Rückblick, den wir überhaupt tätigen. Das war eine Saison-Review, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Und zwar wird es die 2021er-Saison sein. Und wie gesagt, mit dabei habe ich 2 Jungs, die sich richtig darauf freuen, über diese Saison zu spielen. Sie haben alle Spiele in voller Länge mit Werbung geguckt, wissen also auch alle Werbespots, die liefen zu jedem Spiel und wissen, in welchem Quarter die Werbung auch jeweils lief. Ist ja wohl logisch, ne? Keine halben Sachen. Und zwar mit dabei sind aus dem hohen Norden Kevin. Hi, wie geht's?
Moin, gut.
Gut noch oder gut wieder?
Wieder. Wieder.
Das kriegen wir schon hin, dass das wieder andersrum läuft. Und auch mit dabei jemand, der schon vor dieser Folge gesagt hat, ach, so schlimm fand ich das alles gar nicht. Chris aus Essen, hi.
Hallo zusammen, ich kann mich durchaus noch an gute Momente erinnern. Sie waren da, allerdings es waren nicht so viele.
Das werden wir gemeinsam mit euch herausfinden. Im Chat sind auch schon wieder einige mit dabei. So ist es zum Beispiel mit Roland B., der schreibt Rise up und schöne Grüße aus Österreich. Wir sehen uns in Berlin, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Auch Fat Cat ist mit dabei. Keine Wildcat, sondern hier eine Fat Cat. Glück auf aus Gladbeck. Und wie uns Chris hier gerade einmal aufgeklärt hat, nördlich von Essen liegt das wohl, ne? Matthias Hein ist mit dabei, Rise Up und Gude aus Großwallstadt. Das Thema hatten wir schon mit Großwallstadt, zu Genüge.
Schöne alte Handball-Dynastie.
Und siehe da, wer hat sich hierher verlaufen? Hallo, ich bin Mert. Ja, hallo Mert. Schön, dass du auch mitkommst nach Berlin. Schade, dass du dir kein Ticket holen willst, Mert, weil wir hätten da jetzt vielleicht gleich noch was. So, hier sind wir also nun. Und es ist Woche 1 nach einem wilden Donnerstag, kann man das so sagen. Also die Chats haben geglüht, auch von uns hier von Talk Up untereinander. Da sind die Nachrichten nur so geflogen, um noch die besten Plätze mit abzukriegen. Es war nämlich Ticketvorverkauf für Berlin. Ich sage und ich behaupte jetzt einfach mal so, Tickets unter 200 Euro, 250 Euro, die dürften alle weg sein. Es sind jetzt noch so die etwas preisintensiveren Tickets vorhanden. Die kann man tatsächlich noch kriegen. Und Jungs, ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Ich war, glaube ich, mein bester Stand war, glaube ich, Platz 19.000 oder 14.000. 14.000 war mein bester Platz. Und bei euch in der Warteschlange?
265.000.
Ich war auch bei 240.000, glaube ich, ja.
Ja. Möchte ich aber noch dazu sagen, dass ich mit meinem Platz 14.000, 15.000, irgendwie so einem Dreh, nicht an Tickets gekommen wäre unter 250 Euro, sondern ich bin in einer Fantasy-Football-WhatsApp-Gruppe drinne von Borussia Dortmund und die Jungs, die haben mir die Tickets besorgt. Ich bin also über die, einer hat ganz charmant reingeschrieben, ich bin das gewohnt, Tickets zu snipen für Borussia Dortmund, da ist es auch so schwer, gar kein Problem. Und das war auch der Kollege, der es dann bekommen hat, die Tickets. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Ticket besorgen, wollte ich an dieser Phase nochmal sagen. Er selbst ist Green Bay Fan, wir werden ihn vor Ort auch sehen und ich werde ihm eine kleine Kaltschale zukommen lassen. Roland B. war auf 267.000 und Matthias Hein bei über 300.000. Da sieht man auch wieder den Andrang, den es dann letztendlich gab. Jungs, Habt ihr alle Tipps, ne? Ich habe da was besorgt für euch. Dave hat, glaube ich, noch ein paar Tickets mit abgegriffen gehabt von uns und sonst war schon fast Sense. Aber für alle da draußen, die vielleicht niemanden haben, der mit ihnen zum Spiel geht und auch kein Ticket hat und sich denkt, na, alleine würde ich nicht gehen, aber mit uns im Talk-Up in einem Block sitzen möchte, da haben wir jetzt was. Kevin.
Und zwar haben wir uns gedacht, wir brauchten zumindest zum Aufhören, ja, noch zum, so, dass wir so einen minimalen Block haben, sage ich jetzt mal, haben wir uns Tickets geholt. Und da wir noch ein Ticket übrig haben, wer das genau wissen will, ich meine, es ist 34.1 müsste es sein oder Punkt 2. Eins von den beiden Blöcken. Und da haben wir noch ein Ticket übrig. Nicht wunder über den krummen Preis in 178, weil ich das, muss man ganz ehrlich sagen, über den Secondary Market gekauft habe, weil ich einfach gerne nochmal Tickets bei uns in der Nähe haben wollte. Wer noch also einen Platz offen hat für Berlin, ein Ticket haben möchte, gerne irgendwie mit uns, bei uns, wie auch immer sein möchte, der kann gerne sich dementsprechend melden. First come, first serve. Also wer hier zuerst irgendwie mir eine DM schreibt, der kann gerne das Ticket haben und können wir uns dann zusammen in Berlin treffen. Also wie gesagt, nochmal so 34.1 oder 2 war das, 178 Euro geht es nochmal ein Ticket. Da werdet ihr quasi mit uns zusammen so ein bisschen das Spiel begutachten dürfen.
Also haut in die Tasten. Wie gesagt, soll ja einige geben, die in Städten oder Dörfern leben, wie ich zum Beispiel in meinem Dorf vor Wolfsburg. Ich bin wirklich der Einzige, der so irgendwie in Football interessiert ist und ich hätte hier niemanden, der mit mir gehen würde. Vielleicht geht es euch genauso. Ihr würdet aber trotzdem gerne im Stadion mit uns sein oder mitschauen, aber nicht alleine sein. Wir haben in unserem Blog 34. Schieß mich tot. Wir haben einige bekannte Gesichter mit Karten dort versorgt, die man so immer trifft auf Kickoff-Partys und allem drum und dran. Wir selber sitzen auch in der 34. Und das wäre der optimale Zeitpunkt, da das Ticket zu nehmen. Es ist kein loser Platz, sprich ihr sitzt nicht neben irgendwelchen Unbekannten, sondern mindestens einer wird immer mit dabei sein, den man so kennt. Eure Chance, schreibt Kevin gerne an. Da seht ihr seinen Twitter-Handle unter seinem Namen oder eben auf dem Discord-Server noch einfacher, genau. Noch schneller. Das würde gehen.
Ja, also nicht wundern, Tickets sind wahrscheinlich erst so 2 Wochen vorher verfügbar, also es wird dauern. Wenn die Bezahlung da ist, alles gut, Ticketbestellung ist ja bei mir, aber wundert euch nicht, das kommt erst frühestens 14 Tage vor Spielbeginn. Noch ein bisschen Zeit.
That's it. Das alles zu Berlin. War ein verrückter Tag irgendwie, ne? Also der Discord-Server, wir mussten kurzzeitig die Channels ein bisschen in Slow-Modus tatsächlich verfassen, weil wir hatten auch, unbekannte Störungen, nicht unbekannte Störungen, sondern auffällige Aktivitäten, hat uns Discord jedenfalls gesagt. Und deswegen mussten wir mal ein bisschen Slow-Modus reinhauen, haben auch eine Nachricht rausgehauen, dass man, bevor man Tickets angeboten kriegt, einmal über uns prüfen soll, ob der User so bekannt ist oder eher unbekannt ist, neu auf dem Server. Ich habe auch tatsächlich 2, 3 DMs gekriegt, lustigerweise meistens zum selben User. Konnte aber verifizieren, dass er tatsächlich ein bekannter Name ist auf unserem Server. So, weg von Berlin, obwohl ich mich schon sehr darauf freue, wenn es soweit ist. Gehen wir hin zu dem aktuellen Tagesgeschehen, sage ich mal, der Falcons, weil ab heute starten die Mandatory Minicamps. Also so die ersten, ich glaube, Playthroughs werden so gemacht, aber halt ohne Kontakt noch und allem drum und dran. Können wir also schon wieder ein paar Panics-Videos erwarten oder so. Ich weiß, also ich würde wie immer Ball flach halten bei jeder News und bei jedem Wurf, bei jedem Tackle, bei jedem Catch, der da passiert.
Das ist halt das ganz normale Business. Also da sind jetzt keine Fails zu erwarten, da werden schöne Würfe gezeigt, da wird gute Stimmung gezeigt, in der Kabine geht es immer hoch her, ja, kennt man das.
Ist mehr so Social-Media-Content, würde ich fast behaupten. So ein bisschen.
Und die ganzen Holdouts gehen jetzt auch schon los, kann man auch schon mal sagen. Hendrickson hat noch keinen neuen Vertrag, der will nicht mehr am Mandatory Minicamp teilnehmen. Terry McLaurin, genau dasselbe. TJ Watt, nur so die jedes Jahr dasselbe eigentlich. Ne? Aber man will jetzt ja das, den Vertrag ein bisschen
Selbst John Smith will noch einen Vertrag.
Ey. Willst du den Steelers, habe ich gehört.
Cool. Deswegen, also es ist sehr viel, wird jetzt auch noch sehr viel Rotation in den ganzen Kadern sein. Also wenn wir dann ja nach der Sommerpause dann mal wiederkommen, was wir nachher announcen, wann genau, dann ist vielleicht sogar schon mal bei uns noch ein bisschen was passiert. Aber
ja, weil viel interessanter als die Holdouts sind die Spieler, die nämlich kein Holdout machen. So wurde heute berichtet, dass Kirk Cousins bei uns tatsächlich aufgeschlagen ist. Ich würde sagen, es sorgt nicht für übermäßig viel Verwunderung jetzt hier im Team von Talk Up. Allerdings will er immer noch getradet werden. Das ist ein großer Wunsch. Eine Option hat sich da zerschlagen. Chris, vielleicht kannst du ja mal sagen, was passiert ist.
Ja, der gute Aaron Rodgers, der strahlende Held jeder Kabine, ist tatsächlich untergekommen, und zwar bei den Steelers. Warum die Steelers das gemacht haben, schließt sich mir noch nicht. Man hat ja Pickett schon für als schwierig erachtet. Das könnte sich dann demnächst noch steigern in der einen oder anderen Richtung. Aber gut, ich denke mal, sie haben es bewusst gemacht. Sie werden eine Begründung gefunden haben, warum sie es gemacht haben. Und ja, mal gucken, ob er da zurechtkommt. Ich glaube aber nicht mehr. Ich denke, wenn einmal so der Schlendrian in so einem Quarterback mit fast 40 drin ist, dann kriegt er das nicht mehr raus, glaube ich.
Vor allem ist es ja potenziell eher mit den Jahren schlimmer geworden.
Ja.
Würde ich behaupten jetzt. Ja. Ohne ihn jetzt sehr beobachtet zu haben. Eigentlich ging er mir immer
so. Wenn ich das so richtig gesehen habe, waren das ein Jahr 13 Millionen, glaube ich, ne? Und irgendwelche Incentives noch dabei, jeglicher Art.
Ja. Denke, die genauen Zahlen werden jetzt nach und nach rausschwappen.
Schnell sind Spotrack und Over the Cap nix, so viel kann ich ja schon mal spoilern.
Das wäre jetzt der perfekte Übergang, nämlich, weil auch wir haben etwas zu vermelden, beziehungsweise die Falcons haben noch was zu vermelden. Es war immer ein bisschen in der Schwebe, aber jetzt ist es spruchreif. Kevin, was ist passiert und wie weit sind Spotrack und Co.?
Ja, wir haben unseren Center verlängert, Ryan Newsel. Also er war ja auch tatsächlich schon die ganze Zeit im Trainieren immer noch, nur hat er eigentlich seinen Tender nicht gezeichnet und hatte einfach gedacht, gut, anstatt ein Jahr 3,2 Millionen mache ich das einfach über 2 Jahre. Also der Basiswert ist tatsächlich gleich geblieben. Durch Incentives kann das auf 9,5 Millionen hochgehen. Wie genau der Vertrag aussieht, ich würde euch das gerne zeigen, aber ja, ich kann nichts sehen. Ich sehe einfach original gar nichts.
Also das Einzige, was ich sehe, ist, dass eben 6,25 garantiert sind.
6,25, genau. Ja. Also es ist quasi wirklich sein Tender nur über 2 Jahre, aber also ich, ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was das für Incentives sind. Das wird wahrscheinlich Spielanteile sein. Ich tippe mal irgendwie was bei 70%, 75% Snaps oder irgendwie sowas plus Workout-Bonus. Irgendwie sowas wird dann noch drin sein. Und eventuell sogar ein Year-Out, also dass man sagen kann, okay, man hat zwar nächstes Jahr Dead Cap, aber falls das irgendwie gar nicht funktioniert, könnte man ihn wahrscheinlich nächstes Jahr noch cutten. Also ich tippe mal, das wird irgendwie so eine Struktur annehmen, aber kann leider keine genauen Verträge machen.
Wobei ich tatsächlich, ich wäre gerne mal Mäuschen bei den Vertragsverhandlungen, was da im Detail alles noch besprochen wird. Ich meine, ob dann die Anzahl der Frühstücksflocken morgens auch noch geregelt ist oder wie weit tatsächlich diese ganzen Geschichten gehen. Ich denke mal, das wenigst, du kriegst ja wahrscheinlich wirklich nur die absoluten Basisdaten zu hören
oder zu lesen. Also ich meine, es muss ja alles reglementiert werden und niedergeschrieben werden, damit du dieses Rollover hast und damit du diesen Cap, ja, ich glaube, über einen 3- oder 4-Jahres-Zeitraum, damit du da dein Cap halt auch ausgibst quasi. Von daher, also das Normalste ist irgendwie sowas wie Pro Bowl, All-Pro, Spielanteile, was gibt's noch so? Das Team kommt in die Playoffs und sowas, alles mögliche.
Also, richtig, genau.
Das wird so, das meinte ich. Das wird so sein. Ja, also Matt, du hast die Möglichkeit, mit Dominic ins Hotelzimmer zu gehen. Müsstest du quasi seine Frau auch nochmal fragen, ob das auch zu dritt dann in Ordnung ist, aber ich glaube, die ist ja offen.
Vorsichtig, Kevin. Mit Gerüchten. Ja. So, da schwenke ich doch gleich mal das Thema um.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist Schluss.
Kommen wir
nun zu Sorry, Christina, war nicht ernst gemeint.
Das wird sie dir schon noch erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe sie ja.
Ja, danke für den kurzen Abriss. Wir kommen jetzt zu unserem allerersten Flashback, Rückblick, wie auch immer. Ich habe es mal Flashback genannt, weil ich habe manchmal Flashbacks gekriegt beim Schauen, wo ich sagte, ach ja, das war ja auch noch. Es ist die Saison 2021, über die wir heute reden. Es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, euch Jungs. Für mich ist das irgendwie eine ganz besondere Saison. Es war die erste unter Terry Fontenot, unter Arthur Smith. Aber es war auch die erste, die wir gemeinsam gecovert haben damals. Also es war schon ein neues Kapitel irgendwie. Es hat meine Sicht auf Football verändert. Und wenn ich jetzt so 4 Jahre zurückschaue, meine Sicht hat sich nochmal geändert.
Wohin denn bitte?
Ja, dazu komme ich bestimmt später nochmal. Ihr beide, ihr könnt mir ja mal sagen, so in 3, 4 Sätzen zusammengefasst, wie war es für euch, diese Saison nochmal Revue passieren zu lassen? Seid ihr mit irgendeiner, vielleicht sogar Aha-Erkenntnis rausgekommen am Ende?
Also eine Aha-Erkenntnis hat sich direkt zum Anfang aufgedrängt. Kyle Pitts hat sich mal wirklich geschmeidig übers Feld bewegen können.
Das habe ich, by the way, bei Avery Williams gedacht.
Ja, habe ich so gedacht, wie flüssig und wie elegant er da noch die Routen gelaufen ist. Da wirkte im Prinzip die letzte Saison eher wie so ein Bewegen eines Felsklotzes. Das war meine erste Erkenntnis, ja.
Ich war tatsächlich, und das hatte ich nicht mehr so extrem drauf, überrascht, wie gut CP eigentlich war. Also ich wusste, dass er noch gut war, aber ich habe das wirklich nicht mehr drauf gehabt, dass der so gut war als Runner und als Receiver dann auch. Also das war ja wirklich bockstark, was der gemacht hat. Ich bin wirklich teilweise geschockt gewesen. Gerade der Touchdown gegen Washington war das ja, der Tiefe. So
war der frei?
Ja, das sind aber alles so Sachen, wo man denkt, so, ja, also ich weiß, dass das da war, aber dass CP dann wirklich noch so ein guter Runner war und also ich weiß nicht, unterm Strich, wenn man dann mal unser Roster anguckt, gerade auch in der Defense, das ist schon hart gewesen, eigentlich überhaupt da 7 Siege rauszuziehen aus dem Ganzen.
Ich muss euch beiden Jungs zustimmen. Für mich war auch, es ist crazy, wie hoch der Downfall von Kyle Pitts und CP die Saison darauf war. Sowohl ergebnistechnisch als auch vom Körperlichen. Weil, ja, Kevin, ich war auch erstaunt, wie schnell CP teilweise unterwegs war, weil ich wette, ich habe es jetzt nicht getan, aber wenn ich mir die Saison darauf angucken würde, der war lange nicht mehr so flüssig unterwegs, so schnell unterwegs. Das war schon, also nennt mir einen größeren Downfall. Das war wirklich auch für mich eine große Erkenntnis. Ich würde sagen, als allererstes gehen wir mal die Rookie-Klasse durch, beziehungsweise den Draft, den wir 2021 hatten. Und ich fange mal an, indem ich euch jetzt mal eine Wahl stelle. Ihr habt die Wahl zwischen Kyle Pitts, Ja'Marr Chase, Penei Sewell, Micah Parsons und Patrick Surtain. Wen würdet ihr in der Retro-Perspektive jetzt lieber auswählen?
Keine Frage. Parsons natürlich.
Penei Sewell. Also es war immer damals bei mir tatsächlich entweder er oder Parsons, aber ich glaube mit Sewell, ich weiß auch nicht, ist noch sichere Bank als Parsons.
Ja, aber Parsons hätte, wir haben die vergangenen Jahre halt immer unter dieser Edge Quantität
ja,
gelitten.
Okay.
Fair. Und das wäre wirklich der Baustein gewesen, der uns hätte nach vorne bringen können. Mehr als 7-10er und 8-9er Saisons.
Mit Sewell würden wir aber auch 6-6 und, weiß nicht, 15 Hurry-Saison weniger zulassen. Und wir müssten McGarry nicht, wir hätten nie verlängert. Wir hätten das Geld eingespart.
Ich sag's mal so, Burrow hat trotzdem geliefert, trotz der Vielzahl von Sex, die er im Laufe der Jahre kassiert hat mit seiner O-Line.
Burrow war aber auch 20 Jahre jünger als Matt Ryan.
Ja, klar, natürlich. Natürlich, keine Frage. Aber Matt Ryan ist ja auch nur ein Jahr mit Quarterback gewesen bei uns noch zu der Zeit. Ne?
Es war sein letztes Jahr, tatsächlich. Ja, ich stelle diese Frage natürlich nicht ohne Grund, weil Kyle Pitts ging damals in der ersten Runde an Nummer 4 und alle danach genannten Spieler gingen natürlich erst danach. Also die Falcons hätten die Wahl gehabt. In der Retrospektive kann man immer schlau daherreden und sagen, hättest du mal gemacht und sowieso. Ja, aber wir sind nun mal an dem Punkt, wo wir sind. Und wir wissen es jetzt nun mal besser in dem Zeitpunkt. Ich hätte übrigens Pat Surtain genommen. Und AJ Terrell fände ich mega sexy hinten. Wäre es schon gewesen.
Ein kleiner Einwand. Das waren übrigens alle Spieler, auch die ich vorgestellt hatte damals in den Prospects. Nur Kyle Pitts nicht.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, aber tatsächlich, nach dem ersten Jahr waren wir noch nicht mal anderer Meinung über Kyle Pitts. Er hatte 1026 Yards. Das war für einen Tight End wirklich gut.
Was damals, zur damaligen Zeit, krass. Erst der Zweite, der es überhaupt in seiner Rookie-Saison geschafft hat.
Eben.
Später pulverisiert von Brock Bowers, All-Time. Aber zu dem Zeitpunkt war er erst der zweite Rookie-Tight End, der über 1000 Yards in einer Saison fing. Wahnsinn. Ihr könnt euch sicherlich noch an die Draft-Nacht erinnern. Das war unsere erste Draft-Nacht zusammen. Mhm. Und die Begeisterung war bei uns allen nicht so groß, bis auf Dave.
Dave war richtig on fire.
Dave war on fire. Der hat's gefeiert. Der hat's gefühlt. Der hat Kyle Pitts in dem Augenblick gefühlt. Ja.
Und seitdem dann fallen wir jedes Jahr in Ohnmacht in der Draft-Nacht.
Ja. Komisch, ne? Irgendwie. Ja.
Wobei, ich glaube, bei Drake hatten wir uns alle gefreut. Meine Drake zumindest. War so, also ich glaube, das war so, ja, gut.
Ja. Hat man mitgenommen.
Ja.
Stimmt. Dann kam Runde 2 und die Falcons haben das getan, was sich alle immer gewünscht haben.
Ja.
Wir haben down getradet, liebe Leute. Wir haben down getradet. Mit Miami, die sind hochgekommen. Javon Holland haben die genommen. Und wir Richie Grant. Wisst ihr, was Richie Grant jetzt macht?
Der hat irgendwo doch der ist bei den Niners.
Richtig. Richie Grant ist jetzt bei den Niners. Ja. Er ist nicht mehr da. Ich kann euch wieder 4 Namen mal auszählen, die so möglich gewesen wären ohne Downtrade. Christian Barmore, Javon Holland, Bolton, der Linebacker, Nick Bolton und Creed Humphrey.
Und Trayvon Merrick.
Trayvon Merrick, ja.
Wenn man auch so safety bleiben will, das ist schon hart. Das tut einfach weh.
Ja, also wir haben es ja dementsprechend lange mit Grant versucht. Also wir haben ihn wirklich nachhaltig getestet. Ja, stimmt. Wir haben einfach versäumt, Streusalz aufs Feld zu bringen für seine Rutsch-Eskapaden.
Dass ihr ihm das alle, weil da rutscht man einmal im Leben aus. Und es wird einem für alle Zeiten nachgetragen.
Das weil die Elford auch. Die Elford lag auch auf dem Fressbrett. Das hängt ihm jetzt nach. Tut mir leid. Das war ein kolossaler Fehler.
Wisst ihr, was ich mich gerade frage?
Know about balance.
Ich frage mich gerade, wir haben hier nämlich jemanden aus South Mississippi, der mitschaut. Ja. Hi, Christy Lewis. Ich frage mich, wie die Untertitel von YouTube gerade Fressbrett übersetzen.
Oh.
das ist meine Frage gerade.
Stimmt. Das geht ja wieder nicht, ne? Ich glaube, da steht einfach nur Fressbrett drin. So nach Motto, kann ich identifizieren, ich schreibe es einfach mal aus.
Stark. Stark, stark. Christy, in case you are still hearing this podcast, please let us know how YouTube translate Fressbrett. Translated Fressbrett. jo. Schön. Also, beschwert euch das nächste Mal nicht, falls es keinen Downtrade gibt. Man kann damit auch arg auf die Nüsse fliegen.
Man kann aber auch wirklich Kapital daraus ziehen, aber das konnten wir halt
nicht. Sogar nicht. Nee, das konnten wir nicht. Das war wirklich, ne? Also, oh. Ich sehe, was wir in den Jahren da drauf für den Zweitrunden-Uptrade gezahlt haben. War yep. Das wirklich ein schlechter Trade in dem Augenblick. Runde 3.
Ja.
Ich behaupte, das war in den letzten 5 Drafts, die wir jetzt hatten, die wir gemeinsam geschaut hatten, vielleicht der echt schlechteste Pick, den wir tätigen konnten, auch so value-mäßig irgendwie enttäuschend. Klar kannst du was über einen 7. oder 6. Runden-Pick sagen, wenn der nicht funktioniert, aber in der 3. Runde haben wir mit dem Offensive Tackle Jalen Mayfield arg daneben gelegen, glaube ich.
Ich sag's mal so, ich würde mich nicht wundern, wenn er heutzutage als Portier vor irgendeinem Hotel steht, weil da ist immer eine Drehtür. Und der Mann ist halt die menschliche Drehtür gewesen. Gerade in seinem Jahr mit Matt Ryan. Matt Ryan hat da wirklich, also ich möchte nicht wissen, was er im Lockerroom so zu ihm gesagt hat nach den Spielen. Also,
es war bestimmt. Meint ihr, nach Woche 7 hat Matt Ryan noch mit ihm geredet?
Ich habe bis heute auch nicht verstanden, warum er auf Zwang Left Guard spielen muss. Ich meine, der hat eine Verletzung gehabt in dem Zeitpunkt, das ist klar, aber du hast Mayfield ja eigentlich mal vorhin als Swing Tackle oder als Ersatz möglicherweise für McGarry gedraftet. Dann sagst du, wir haben Verletzung, du spielst jetzt da. Und ich weiß, glaube ich, sein erstes oder zweites Spiel, war gegen Vita Vea, wo ich dachte, oh nein.
Ja, wer hat gezeigt, wo der Hammer hängt?
Ja, er kam als Right Tackle vom College und hat Left Guard bei den Falcons gespielt. Da war er natürlich auch ein bisschen fies dann von Voraussetzungen, das muss man ihm lassen. Aber er hat sich ja danach auch nie weiterentwickeln können. Er war zuletzt 2023 im Practice Squad der Giants.
Ja, und macht jetzt nichts. Vor wurde er nie mehr gesehen.
Ja, er wurde wirklich nie mehr gesehen.
In Runde 3 wäre noch da gewesen ein ganz interessanter Name, wie ich finde. Zum Beispiel Divine Diablo.
Ja, stimmt.
Da trifft man sich wieder. Ne?
Okay.
Nico Collins, Paulson Adebo, das wären so die Möglichkeiten noch gewesen, die nach Jalen Mayfield gegangen sind.
Oh, einer meiner Favoriten war Alan McNeil, der Nose Tackle. Das wäre auch richtig, richtig lecker, aber nein. Mit Nose Tackle haben wir es ja sowieso nicht so bei den Falcons, ne? Seit Don Terry Poe weg ist, denkt man auch so, brauchen wir eh nicht mehr. Wer braucht schon so einen dicken 340 Pfund Dude in der Line? Niemand, absolut die niemand braucht
auch den. Keiner.
Ja.
Ja. Runde 4, da durften wir zweimal zuschlagen. Ich würde sagen, einmal Treffer versenkt und einmal Treffer versenkt.
Das war jetzt versunken. Aber sehr missverständlich.
Ja, genau. Die gute Versenkung bei Drew Dorman hat jetzt einen schönen Folgevertrag gekriegt bei den Bears. Darf jetzt dort Center spielen. Und den wir so ein bisschen versenkt haben, hat zuletzt im Practice Squad der Cardinals sich fit gehalten. Würde man eine Fußball jetzt jedenfalls so sagen, fit gehalten. Das war
Trainingsgruppe 2.
Die berühmte Trainingsgruppe 2. Ja. Liebe Grüße gehen raus an Tim Wiese. war Cornerback Darren Hall.
Ja. Das war auch wirklich schlimm, ne?
Das ist mir auch in der Saison einmal beim Recap irgendwo aufgefallen. Natürlich nicht gut, aber
Darren Hall, by the way, höher, also vor Dolman noch gezogen im Draft. Also haben wir back-to-back Jalen Mayfield und Darren Hall, die wahrscheinlich den schlechtesten Tackle und den wahrscheinlich schlechtesten Corner aus dem Draft gezogen. Also, Wahnsinn. Also, Darren Hall ist mir auch dermaßen oft negativ beim Gucken aufgefallen. Das fand ich schon so wild. Das Wahnsinn.
Ja, aber man muss fairerweise sagen, wir haben auch lange über Dolman geschimpft. Einfach von der Höhe seiner Snaps.
Ich finde ihn ja bis heute nicht so gut, wie die Bears ihm den Vertrag gegeben haben. Ne? Er war kein schlechter Center, er war grundsolide. Aber er hat auch seine Schwächen gerade in der Pass Pro.
Definitiv. Also.
Wir werden sehen. ob er den nächsten Schritt bei den Bears machen wird. Runde 5 durften wir dreimal ran. Ne? Kann man sich heutzutage gar nicht mehr ausdenken. Drei in einer Runde. Wir haben manchmal drei in einem Draft jetzt. 2025 lässt grüßen.
Ey, du hast noch vergessen, wen wir in der vierten Runde hätten nehmen können für Darren Hall.
Ach, das wollte ich nicht. Ich fand es nur irgendwie fair, die ersten drei Runden. Du hast hier ist ja immer viel Glück. Aber du darfst gerne sagen, wenn du jetzt gerade offen hast, sag mal.
Amon-Ra.
Ja, stimmt, der war ja in dem Draft.
Der war 2 Picks vor Drew Dorman und 4 Picks hinter Darren Hall. Ist mir gerade. Ich gucke nebenbei mal so durch, was so für.
I have no regrets.
We are here to tell you, we don't care. Ja, genau. Exakt das haben die sich auch bei diesem Draft gedacht. Ja. Zumindest oft.
Ja. Runde 5, wie gesagt, 3 Picks hatten wir. 2 solide Picks, einen für die Tonne mal wieder. Davon ist einer noch bei uns im Roster. Taquan Graham. Defensive Tackle. Bisschen zugelegt jetzt. Könnte vielleicht Nose spielen diese Saison bei uns. Wir behalten es im Auge für euch Jungs. Der erste Nose-Tackle unter 300 Pfund vielleicht. Mal
gucken. Na gut, aber er hat sich zumindest entwickelt. Wir haben
für ja Runde
auch lang, war ja auch lange fraglich. Für Runde 5 ist es voll in Ordnung, sag ich mal.
Dann hatten wir unseren Punt-Returner, Schrägstrich, Cornerback, Schrägstrich, ich versuche mal auf Running Back umzuschulen, Avery Williams, der ist aktuell bei den Eagles, wenn ihn jemand sucht.
Avery nach wie vor schade, dass er seine Achillessehne gerissen hat. Ich glaube, ja, ohne das, er war ja auch als so Change of Pace Back einfach richtig geil. Ich fand seine Carries ganz cool, die er dann gemacht hat.
Seine Punt-Returner in der Saison 22 waren gut.
Ja, gut. Ja, aber er war einer der wenigen Lichtblicke und das ist schon irgendwie jammerschade. Man hat ihn natürlich aufgrund seiner Vergangenheit, wo er dann halt auch mal als Cornerback, als Runningback unterwegs war im College, hat man ihn halt an verschiedensten Stellen auch mal kurz ausprobiert, aber hat leider nichts gebracht.
Außerhalb vom Special Team war nicht wirklich brauchbar. Das muss man so ehrlich muss man sein. Aber er war ein perfekter Special Teamer. Das musste man echt lassen. Und dann als letzten Adetak Anbo Ogundeti.
Nicht als letzten.
Na, er war mittendrin zwischen beiden.
Statt nur dabei war er.
Ja. Aber Off-Ball Linebacker, Edge, wie auch immer man es nennen will, aktuell im Practice Squad der Steelers unterwegs.
Ja. Also ist mir eigentlich in einer Hinsicht im Gedächtnis hängen geblieben. Einfach, dass ich den Namen gelernt habe. Adetugunbo. Mehr nicht.
Ja. Weiß nicht, irgendwie so von den körperlichen Voraussetzungen wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen, aber
hat es gar nicht gebracht.
Irgendwie. Hat gar nichts gebracht. Und ganz ehrlich, wenn die Steelers es dir nicht beibringen können, na dann kann es auch keiner.
Ja. Aber ich glaube, dass die Schule schon ziemlich hart ist da.
Ja, schon, aber wenn er über das Practice Squad nicht hinauskommt, also nicht mal als Rotational Guy, dann ist das schon schade. Und als letztes haben wir dann gezogen Mr. Smile Boy, Mr. Good Guy, Mr. Ich bin der in der Kabine, der für die gute Stimmung sorgt. Frank Darby, Wide Receiver seines Zeichens, der nie wirklich das Feld gesehen hat, leider.
Die personifizierte gute Laune aus Iowa, die wahrscheinlich immer den schönsten Pflanzen im Angebot hatte. Ich werde ihn vermissen auf irgendeine Art.
Ey, eigentlich braucht jedes Team Lukas Podolski, ich sag, wie es ist.
Ja. Im Eishockey sagt man immer, du brauchst einen für die Stimmung in der Kabine und der war halt einer so von der Sorte.
Ich sag euch, was er macht. Er ist aktuell bei den St. Louis Battlehawks seit Februar. Seit Februar.
Guck. Welche Liga ist das nochmal von den ganzen? USFL oder sowas?
Ja, ich glaube,
irgendwas wird schon sein.
Okay.
Das war unsere Draft-Klasse von damals. Was für eine Note würdet ihr der geben?
Spontan 10 minus.
Also, da ist ja wirklich Wirklich nichts dabei. Also ja, gut, bei Pitts, er hat ein gutes Jahr gehabt. Wirklich ein gutes. Ein einziges. Und sonst ist da ja
wir
nichts
übrig. Wir sind immer noch geblieben. Nicht mit dem fertig.
Du Dolman. Also potenziell
hast du zwei Dolman.
Starter aus dem rausgekriegt. Ja. Potenziell.
Also sag mal so, Dolman war schon so ein B-Plus-Pick. Pitts ist einfach nur C, wenn überhaupt. Und danach ist ja nichts mehr da. Also ich kann nicht.
Zumindest auf jeden Fall noch ein, ja.
Rotational Guy.
Für seine Position B-.
Aber ich kann nicht mehr als ein D geben, weil letztendlich ist er, also ganz nüchtern betrachtet, mehr als, es ist ja auch nichts übrig geblieben bei uns im Kader, was jetzt wirklich uns weiterbringt. Man kann über Pitts sagen, was man will, aber bringt uns so richtig nach vorne. Und ja, Taquan als Rotationsspieler, ja, aus der fünften Runde, klar, muss man sagen, ist solide, aber mehr geht nicht, finde ich.
Ja, das ist eine, ich sag mal, Zweit- und Drittrunden-Draft waren halt eine Vollkatastrophe und das bleibt dann hängen.
Ja, zweite und dritte Runde darf dir sowas nicht passieren. Nicht in der Art und Form. Also wo wirklich nichts übrig bleibt. Merz zum Beispiel schreibt, Mayfield war eine 10 von 10 Pflaume. Alex Wurzer gibt dem Ganzen ein D. Also man merkt schon, diese Draft-Class ist vielen übel aufgestoßen, beziehungsweise nicht sehr positiv verblieben. Ja. Lässt sich im Nachhinein natürlich mal leicht sagen, aber da waren schon auch viele Fragezeichen dabei zum Zeitpunkt des Draftes, das weiß ich noch, ich erinnere mich an die Picks, dass zum Beispiel auch Mayfield nie unumstritten war. Ja, war schon viel dabei, wo viele sagen, na, Runde 3, sehr hoch. Ja, sonst viel Special Team hier, Special Team dort. Naja. Ja, dann ging die Saison los. Julio Jones hat sich früh verabschiedet. Der ist dann unter viel Medienwirrwarr, viel Medienaufsehen zu den Titans transferiert worden. Was glaubt ihr? Nee, ich frage andersrum. Wie schade findet ihr es, dass man nicht noch einmal Julio Jones und Matt Ryan zusammen gesehen hat auf dem Feld in der Saison?
Ich habe da keinerlei romantische Gefühle. Wirklich gar keine. Sie hatten ihre Zeit und sie haben ihre Zeit auch zusammen genutzt und gut ist.
Ja. Bevor ich den Tigerjäger dazu nochmal befrage, der ist gerade beschäftigt. Dann gab es natürlich das Problem, dass Julio Jones war weg. Also den hatten wir nicht mehr, der ist wie gesagt zu den Titans. Die Probleme aufkamen von Calvin Ridley. Ja. Er hatte dann seine mentalen Probleme, hieß es erst. Er ist auch nicht mitgeflogen nach London damals. Das war wirklich wild, was wir teilweise dann für einen Receiving Core hatten. Russell Gage als Wide Receiver Nummer 1, Olamide Zaccheaus als 2 und Tajay Sharp war irgendwie unser Wide Receiver Nummer 3, wenn man Kyle Pitts außen vor lässt, sage ich mal. Wild, oder? Im Nachhinein, wenn man sich diese Depth Chart so anschaut und diese drei Namen liest, wird ja, einem gerade Angst und Bange als Gegner, oder?
Da bin ich heute noch tatsächlich sauer. Da habe ich romantische Gefühle, aber leider in die völlig falsche Richtung. Ridley hat uns wirklich einen positiven Rekord geklaut mit seiner Aktion. Muss ich so sagen. Also ich glaube, mit ihm auf dem Feld wären wir bei 9-8 oder so gelandet. Bin ich mir fast sicher.
Das Ding ist, Ridley hat ja sogar bis zu seinem Ausfall nichts geliefert. Also ich weiß nicht, ob die Saison durch die mentalen Probleme plus die Einbrüche bei ihm zu Hause, Glücksspiel, pipapo, das ist schon, war wahrscheinlich ein bisschen heftig. Ich meine, ich glaube, er hat sich an sich sowieso nicht wohlgefühlt jetzt irgendwie in der ganzen Atlanta-Community und dann. Also ja, also in Ridley, wie er davor die Saison war oder auch in seiner Rookie-Season, ja klar, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das einfach durch und dann Es ist umso erstaunlicher, dass wir trotzdem irgendwie 7 Siege zusammengekratzt haben mit dem Christian Blake.
Ja. Das ist wirklich, man hat sich die Spiele angeschaut und hat am Ende wirklich auch gedacht, wie konnten wir 7 Siege holen? Das stimmt schon, ja.
Ja, das ist schon, schon heftig.
Achso, wir standen ja auf 7-8 noch 2 Spieltage vor Schluss.
Ja, stimmt. Wir hätten sogar vielleicht sogar wieder in die Playoffs kommen können. Hey, kennen wir ja schon.
Oh, Gottes Willen. Gut, dass wir nicht in die Playoffs gekommen sind. Das hätte ich mir nicht gerne angetan. Vor allem, weil hinten raus in der Saison uns deutlich die Luft ausgegangen ist. Deutlich, fand ich sogar.
Ja, stimmt.
Eigentlich schon in der Mitte.
Ja, eigentlich schon am Anfang. Weil, ich muss sagen, als ich den Saisonrückblick mir angeschaut habe, also die Spiele, ich war erstaunt, wie schlecht wir gestartet sind. Das hatte ich so gar nicht mehr präsent. Ich wusste, wir haben uns getroffen in Berlin zum ersten Spiel gegen die Eagles und allem drum und dran. Ich würde sogar sagen, die Stimmung war bis zum Ende richtig gut, richtig ausgelassen. Und das war vielleicht auch das Ding, warum ich es so positiv in Erinnerung noch hatte. Das Ganze vielleicht deswegen. Mhm. Aber wir haben 6-32 auf die Mütze gekriegt von den Eagles. 6-32.
Das wusste ich damals nicht mehr. Das war damals aber schon, also von mir war es damals so erwartet, dieses erste Spiel. Wir hatten wahrscheinlich auch, ich kann mich auch nicht mehr an die Preseason erinnern, aber die war wohl auch schon nicht gut. Und die Eagles waren ja grundsätzlich ein gutes Team. Und das kam nicht direkt unerwartet. Da gab es weitaus Schlimmeres hinterher.
Das hing doch ja auch damit zusammen, dass Arthur Smith ja auch schon die Starter nicht hat spielen lassen, wenn man da wie ein ungutes Gefühl hatte. Und dann wurde man ja direkt in den ersten 2 Wochen mal richtig geerdet.
Du sprichst es an, weil es wurde ja wirklich nicht besser. Und daraus ergibt sich jetzt auch das, wie schlecht wir gestartet sind. Wir haben einfach von Tom Brady gegen die mit den Buccaneers, und jetzt möchte ich Kevins Wording übernehmen, wir haben sowas von eins aufs Fressbrett gekriegt gegen die.
Moment.
Warte, ich möchte noch einmal das Ergebnis sagen.
Ja.
25-48.
Es stand zwischendurch 25-28.
Ich weiß.
Spielt keine Rolle.
Bevor wir offensiv die Touchdowns bekommen haben.
Hm? Ed Ryan.
Pick 6 Maschine.
Edwards hat uns zweimal richtig wehgetan und da war das Spiel dann halt durch. Das muss man so sagen.
Absolut. Aber diese beiden Spiele, die ich mir wirklich noch in voller Länge gegeben habe, haben dazu geführt, dass ich ab Woche 3 nicht mehr die ganzen Spiele geguckt habe. Was mich auch so verwundert hatte, als ich die ersten 2 Wochen mir angeschaut hatte, war, wie langsam unsere Offense auch gespielt hat. Dass, wenn ich mir heute unsere Offense angucke, wir haben mit als hätten wir eine angezogene Handbremse gehabt, so haben wir gespielt. Das war alles langsam. Vor allem unser Passing-Game war ja wirklich.
Wobei, man muss auch sagen, die angezogene Handbremse hat einen Namen. Mike Davis.
Ja, aber das jetzt an einem Spieler auszulassen, wäre auch fies, weil das ganze Route-Running-System, was wir aufgebaut hatten und allem drum und dran, das war grausam. Das war nicht schön zu schauen. Ich sage euch, wie es ist.
Ich weiß auch, die Two-Minute-Offense war das auch, das war. Es ist so behäbig gewesen. Diese ganze Arthur Smith-Geschichte. Oh, also, ja. Dazu war er noch damals Rookie-Head-Coach. Also, es war schon sehr, sehr wild, was wir da wie fabriziert haben. Und man muss ja auch sagen, man hat jetzt da zwar noch nicht, aber man hätte es schon erahnen können, dass bei Matty langsam der Arm nachlässt, dass da irgendwann auch wirklich Schluss ist. Also, ja. 2 Spiele nach dem Tampa-Game, so da wusste ich, da ist nicht mehr so viel Luft drin, auf jeden Fall.
Schade, wie schnell der Drop-Off dann ging, einfach auch von Matt Ryan, von einer auf die andere Saison. Ja. Ne? Ja. Bei den Colts ein Jahr später war ja noch weniger zu sehen von seinem Arm. Ja. Das ging rapide bergab.
Ja, das war ein einziges Missverständnis, ja.
Absolut. Habt ihr ein Spiel, was euch besonders im Kopf geblieben ist jetzt beim Rewatch, über das ihr mal quatschen wollt? Ich habe mir eins aufgeschrieben.
Erst positiv oder erst negativ?
Egal, einfach mal irgendwas reinwerfen in den Raum, wo ihr denkt, das war toll, das war schlecht, das war wild vielleicht sogar. Ich habe mir ein wildes Spiel nämlich aufgeschrieben.
Ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich nehme jetzt einfach mal jeweils ein positives und ein negatives raus.
Gerne.
Das Positive war das London-Spiel, wo wir dann tatsächlich geschlossen da waren. So, genau. Und das hat mich einfach begeistert, weil ich sie halt wirklich mal live und in Farbe sehen konnte und wir dann am Ende auch noch gewonnen haben, auch wenn, ich erinnere mich immer, wo wir hinterher im Restaurant gesessen haben und der schwedische Jets-Fan ist zu uns gekommen und hat gesagt, our team is dog shit. Und ja, das sind so Erinnerungen, die einfach bleiben. Und negative hatte ich dann gestern, die Vibes, als ich nochmal die Wiederholung gesehen habe vom Spiel gegen die Patriots.
In den schönen Throwback-Trikots.
Ich meine, wir haben 0 zu 25 oder 26 verloren gegen Mac Jones.
Das war sogar Monday Night, glaube ich. Mhm. Ne?
Und das Schlimmste, dann rannte auf der anderen Seite. Ein
Frühstücksei
in der Fußballerei. Thursday Night war es, ein Thursday Night Game.
Und dann siehst du noch auf der anderen Seite jemanden rumlaufen mit so einem roten Ärmel, der dich noch fertig macht. Nee, das muss nicht.
Ein wildes Spiel gegen die Patriots im Throwback-Trikot. Wir haben den großen Auftritt gesehen von Josh Rosen, der nach dem dritten Wurf die Interception warf. Und dann Philippe Franks, der mit seinem ersten Wurf
die Interception warf. Also das war wirklich, das war richtig, richtig, richtig hart.
Weiß ich nicht. Ja. Kevin, hast du noch ein Spiel, über das wir reden möchten?
Also ich möchte nicht über das Cowboy-Spiel davor reden, weil
davor.
Ja, also wenn man wirklich...
Das war das Einzige, was ich nur zur Hälfte gesehen habe. Nach der ersten Halbzeit.
Möchte also jemand wirklich, das Ergebnis sagen oder soll ich es sagen?
43 zu 3 haben wir von den Dallas Cowboys...
Das war nicht für uns.
Wie gesagt, da kam ja also Dallas mit 43-3 und dann 25-0 Patriots. Das waren richtige Schellen. Ja. Also das war... lange keine so schlechten Spiele gesehen, aber umso positiver, und das ist ja das Kuriose, davor das Spiel ist ja gegen die Saints gewesen, was wir ja quasi auch Sekunden vor Schluss gewonnen haben, wo Ryan diesen schönen Wurf auf CP wirft, glaube ich, rechts an der Sideline war das Ding. Und dann Field Goal zum Win, aber und dann denkt man, da ist halt so übrigens das Narrativ auch geändert. Also ich weiß, dass unter Arthur Smith auch dieses ganze Choking, was wir da bis davor hatten, das ist ja gut weggegangen. Also wir haben da, meine ich zumindest, wenn ich richtig liege, vielleicht ein Spiel mal weggegeben in seiner ganzen Amtszeit. Oder das war nicht so extrem auf jeden Fall, wie es davor unter Dan Quinn und Konsorten war. Aber ja, bitte.
Seitdem gewinnen wir die Spiele aber immer so ärgerlich, dass wir immer hohe Führungen vergeigen, aber wir gewinnen sie dann wenigstens.
Ist egal, am Ende steht ja der Sieg da.
Ja.
Ne? Nee, aber das Saints-Spiel, das hat Spaß gemacht, weil es halt noch in New Orleans war, das war richtig schön.
Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass auf der anderen Seite stand Travis Siemian. Und
Trotzdem hat Taysom Hill mitgespielt.
Das war immer noch eine andere Qualität als Breeze damals.
Ja, die Defense war trotzdem eigentlich gut von den Saints, muss man ganz klar sagen. Da hat Magnum 2.0 halt einfach noch die Defense gecallt von denen. Hm. Unser guter Ryan Nielsen, falls jemand den Magnum-Vergleich nicht kannte, aber er ist Magnum. Vielleicht ist es.
Ja, das stimmt. Das war eines der wenigen Highlights schon fast in der Saison neben dem London-Spiel, das auch Alex Wurzer hier erwähnt hat. Ich habe noch ein Spiel mitgebracht, wo ich erst die 40 Minute anhatte und dann habe ich auch das ganze Spiel umgeschaltet, weil das war wirklich ein Genuss. Und zwar war es der Shootout zwischen Matt Ryan und Tyler Heinicke.
30 zu 34,
glaube ich. Ne? 30 zu 34 haben wir verloren gegen die Washington. Und es war ein verrücktes Spiel. Also es war wirklich verrückt. Die Führungen haben andauernd gewechselt. Wir haben zur Halbzeit geführt. Dann haben wir den Kickoff gehabt zur Halbzeit. Und haben erstmal einen 101-Yard Kickoff-Return-Touchdown kassiert. So. Ja, geil, guter Start ins dritte Quarter, alles cool. Ja, wirklich richtig toll. Washington hat in dem Spiel 2 Extra-Points verschossen. War alles mit dabei. Matt Ryan hat 4 Touchdowns geworfen. Tyler Heinicke hat für 3 Touchdowns geworfen. Das war ein Hin und Her, dieses Spiel. Und was mir am präsentesten geblieben ist, ich musste erstmal gucken, wer die Rückennummer 39 zu der Zeit bei uns getragen hat. TJ Green war das damals. Mit der vielleicht schlechtesten Coverage, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wer sich mal den ersten Touchdown angucken möchte, von Scary Terry war das. Einfach nur mal machen. Es passiert gleich in den ersten Minuten, glaube ich. Oder haut euch die Highlights nur rein oder so, was weiß ich. Guckt nur mal die Nummer 39 an von uns. Das war Verweigerung. Das war einfach Arbeitsverweigerung in dem Augenblick, was er da getan hat. Ich kann das nicht mal erklären. Ich kann nicht mal erklären, was da passiert ist. Der hat sich so fertig machen lassen von Scary Terry. Wahnsinn. Aber dieses Spiel, das hat echt Spaß gemacht zu gucken, auch wenn es ein schlechter Ausgang letztendlich war. Zum Schluss haben wir es noch mit einer Hail Mary versucht zu Matt Ryan. Die hat nicht ganz funktioniert. Schade drum. Aber das Spiel gegen die Washington Football Team zu der Zeit. Damals
Football Team, ja.
Ja, das war wirklich, wirklich wild und schön. Was ist eure Erkenntnis aus dieser Saison, die ihr jetzt so mitnehmt? Das ist euer Fazit, weil ich sage euch mal, mein Fazit war dann am Ende der Saison: Respekt an jedem, der nach 2021 Falcons-Fan geblieben ist, weil ich fand es persönlich, ich weiß, Chris sieht es ein bisschen anders, aber für mich war das eine Qual, diese Saison zu schauen. Wie gesagt, es war langsamer Football, es war Football quasi ohne Defense, machen wir uns nichts vor, also man muss sich nur die Namen durchlesen, wer da damals Defense gespielt hat, wer mehr als 2 Edge-Rusher aus der Zeit ohne nachzugucken, aufsagen kann, Respekt. auch unsere Cornerbacks, keine Ahnung. Allgemein DBs oder Linebacker. Boah. Nee, also Respekt, wer da noch Falcons-Fan geblieben ist, wer uns seitdem treuer Zuhörer ist und seitdem immer noch treuer Zuhörer ist. Mein Fazit aus der Saison war einfach, ich bin so dankbar für den Football, den wir mittlerweile spielen.
Ich wäre da vorsichtig.
Nee, wirklich, es gibt noch genügend, worüber man sich aufregen kann, ohne Frage, wirklich, ohne Frage, aber den Football, den wir damals haben gespielt.
Erzähl, Chris.
Nee, fang du an.
Achso, ich habe gerade nochmal geguckt, wie viele Sacks wir wirklich insgesamt hatten und es tut einfach weh. Wenn der Sackleader 4,5 hat und Dante Fowler heißt.
Mhm. Also ohne jegliche Unterstützung, der arme Mann.
Das ist ja wirklich schrecklich, ne? Also wir hatten 13, 14, 15, 16, 17, 18 Sacks, ne? In einer ganzen Saison. 18. Also ich musste tatsächlich gerade nämlich nochmal nachgucken, wer neben Fowler und Steven Means dabei war. Und das war dann James Wouters.
Okay.
Punkt.
Ogundeji.
Ja, gut, Ade, ja, kann man jetzt halt mitzählen, ja, ist richtig. Und auch die Tackle. Marlon Davidson, ja, Mr. Pick 6 gegen Tom Brady, ja, der letzte.
Die einzige und die beste Aktion, genau.
Einzige und beste Version. Und Dave, du suchst dir einfach die falschen Spieler aus, wirklich. Also,
wer war Running Back zu der Zeit?
Roderick Allison.
Da musste ich auch an Dave denken, sofort.
Stimmt,
ich habe ihn gesehen und dachte so, ach ja, Dave, das waren noch Zeiten.
Das ist mir daneben aufgefallen, weil ich hatte auch total Wayne Gellman verdrängt. Also total.
Stimmt, auch noch gehabt.
Ja.
Also auch die Tackle. Also wie gesagt, Davidson, Grady und Tuioti Mariner. Ja. Also ich weiß nur, dass ich vor der Saison extra auch geschrieben habe, dieses Linebacking-Core mit Oluokun und mit Deion Jones. Brauchen wir uns gar keine Sorgen machen.
Beste Linebacker-Gruppe der Liga. Ich glaube, es klingelt auch in meinen Ohren, dass wir das
tatsächlich habe ich beim Schauen noch gedacht, manchen Spielern hätte es echt gut getan, wenn sie ihre finanziellen Forderungen runtergeschraubt hätten und noch in Atlanta geblieben wären. So ein Deion Jones oder Gage oder so. Wo sind die heute alle? Guck dir mal an, wo so ein Gage rumkrebst. Der ist nur noch auf, klar, er war verletzt, aber er ist auch nur noch auf Practice Squads.
Deion Jones ist Linebacker bei den Bucks und war Linebacker bei den Panthers.
Aber war ja, glaube ich, auch nur noch unter ferner Liefen.
Ja, bei Deion Jones und Trufant, die beiden, das Freeman, Morgan Freeman, ja genau, Devonta Freeman, Entschuldigung, nichts gegen Morgan Freeman, Entschuldigung.
Nein, niemals. Großer Respekt, Morgan Freeman geht raus.
Also die drei, weißt du, die auf Gedeih und Verderb vor allem Devonta Freeman ihre Verträge da einfordern mit quasi Bestverdiener auf den Positionen, danach absolut gar nichts mehr reißen. Mhm. Deswegen kriege ich immer so Paranoia und habe Angst davor, dass wir Verträge hier raushauen. Ja, die sind dran schuld. So.
Kevin gehört eigentlich therapiert, wollte ich eben sagen.
ich gehöre Gideon Jones. Ja, wenn jemand einen Vertrag einfach nur einheimst und danach nichts mehr spielt, heißt er nur noch, er hat den Dion gemacht. Jones. Ah ne, wenn man den Dion macht, nichts gegen Sanders, Entschuldigung, Dion, bester Mann, so okay. Er hat den Dion Jones gemacht. Also das ist wirklich, ist schon schlimm. Das ist schon
Freeman hart. War doch damals in der Super Bowl Week, oder?
Ja, kurz vorm Super Bowl hat er seinen Vertrag angefordert, der Idiot. Und dann beschwert er sich heutzutage auf Twitter und fragt, warum so Konsorten wie Quinn, Shanahan und Co. noch einen Job haben und er nicht. Denkst du, Bruder,
Bruder.
Ja, du hast auch ein paar Hits zu viel abgekriegt. So viel steht auf jeden Fall fest. Naja. Harte Season. Okay.
Wer hat denn eigentlich neben AJ gespielt auf Corner?
Ich hätte jetzt kurz Fabian Moreau getippt. Ich weiß nicht, ob er da oder danach
ist. Ja, genau.
War der das?
Sogar zu sehen, ja. Das war auch einer, genau wie damals Eric Harris, die so quasi so aus der dritten Reihe in unsere Defense kam und wo du gesagt hast, ja okay, mit Dean Pease, irgendwie wird er den schon unterbringen, irgendwie wird er die schon unterkriegen. Aber
ja, turns out, nein.
You get what you paid for, ne?
Fabian Moreau. AJ Terrell hatte da sein All-Pro-Year, ne? Das war seine Lockdown-Season. Die richtig gute Saison.
Aber ist ja auch klar, dass der nicht angeworfen wurde, wenn da Duran Harmon, Eric Harris und Fabian Moreau rumlaufen. Ist klar, dass du nicht angeworfen wirst.
Stimmt. Oh, Isaiah Oliver war da. Das habe ich auch nicht. Ich dachte auch schon, der wäre da weg gewesen. Der war auch noch da zu dem Zeitpunkt.
Wir hatten eigentlich
der war doch eher so Blitzcorner, oder?
Ein gutes Gefühl bei Isaiah Oliver. Und das hat sich dann im Laufe der Saison völlig umgekehrt.
Santo hat bis heute ein gutes Gefühl bei Oliver.
Mhm.
Ja. Es ist aber auch der danach irgendwie bei San Fran gespielt und dann bei den Jets. Also, der ist zumindest mit den Coaches, mit den ehemaligen mitgewandert, so ziemlich. Also.
Ja, das hat er ja häufig.
Stimmt. Also das war wirklich, wobei ich sagen muss, ich hatte nach der Saison, weiß ich, hatte ich ein gutes Gefühl, weil ich habe gedacht, ey, wenn Arthur Smith aus dem Team 7 Siege rausholt, ne, das kann ja nur nach vorne gehen.
Das war der Tenor.
Turns out, no. Big no. Das war wirklich, also das verstehe ich nicht. Ich verstehe das echt nicht. Wie kannst du denn mit dem Team 7 Siege holen, nur um danach nochmal 2x 7 Siege zu holen? Das verstehe ich nicht. Das ist
ein Mysterium. Nicht möglich, ne?
Nein. Bei uns dann verbessert. Bei uns einfach verbessert.
Wir haben einfach gedacht, irgendwie so eine Art von Development wird sich schon einstellen.
Ja, die Development hat sich auch eingestellt.
Ja, stimmt. Und wie sich das eingestellt hat. Wir haben auch keine Quarterbacks mehr gehabt. Aber wenn man auch sagen muss, so schlecht
war. Arthur hat irgendwie gedacht, er könnte alles ohne Quarterbacks, ne?
Ja.
Running Game, hallo?
Ja, das war auch ganz gut.
Ja. Überragender Mann für euch aus der Saison. Ich glaube, du kannst nur einen geben, oder?
Für mich CP.
Ja. Ist wirklich schade, muss ich sagen, dass er verletzungstechnisch nicht mehr auf die Beine gekommen ist.
Hat dann die nächsten Saisons immer mehr Pausen gebraucht, ne? Vor allem im Practice.
Ja.
Was war das jetzt eigentlich für eine Verletzung? Ich habe es so im Nachgang überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war immer mysteriös, ne?
Ja, alt und Verschleiß, glaube ich. Das war. Ne, hat solch seine Punt Returns in allem drum und dran immer aufs Fressbrett gekriegt. Ne, weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, also für mich auch Spieler der Saison im positiven Sinne. Der Downfall zu 22 konnte man wirklich greifen. Also, war so gut als Receiver, war so gut als Running Back. Das hat echt Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. War eine coole Saison von ihm. Vor allem, ich weiß ja noch, hatte ja niemand irgendwie mitgerechnet vor der Saison. Mit.
Nein. Mm-mm. Wir hatten alle gedacht, er ist schon ausgelutscht. Alter plus, sag ich mal, der normale Verschleiß eines Running Backs in der Liga.
Ja, Special Teamer, war ja als Special Teamer ja nur bekannt. Ja. Im Großen.
Mhm. Ich gucke gerade nochmal so auf seine Stats. Er hat wirklich davor, ja, Rushing maximal 232 Yards.
Okay.
Receiving hat er immer 453 in Minnesota, 469. Ja, da hat er wirklich fast nur Receiver gespielt. Mhm. Er hat in 2022 sogar 695 Rushing Yards, also noch mehr als in 21 gehabt, aber keine Receiving Yards quasi. Das war dann weg. Und ab 23 war er dann out of order quasi.
Kam ja auch Drake dann. Drake und Pitts.
Kam auch Drakey mit dazu, das stimmt. Aber das ist schon hammerhart gewesen. Ja.
Enttäuschung der Saison. Darf man da Jay Mayfield sagen? Darf man das zu einem Rookie sagen?
Man muss es sagen. Man muss es einfach sagen. Jemand, der so eklatant, so wirklich so eklatant falsch ist auf dem Feld. Tut mir selber leid, weil er ja Positionsstand quasi eingesetzt wurde. Aber das ging halt nicht.
Ich werf mal Dion Jones in den Raum. Weil der hatte ziemlich abgebaut ab der Saison. Ne? Er war lange nicht mehr der Cover-Linebacker, wie man ihn so kannte. Wir haben übrigens seitdem nie wieder einen Cover-Linebacker gehabt, so richtig. Divine Diablo macht das ja jetzt. Ich werfe den mal einen Raum, weil von Vet kann man mehr enttäuscht sein als vom Rookie irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht Ridley, kann man vielleicht den noch
mal. Ridley habe ich tatsächlich gerade dran gedacht, weil auch wenn da die psychische Belastung bei ihm wieder erreicht war, die Grenze davon, aber trotzdem enttäuscht. Also
bei solchen Dingen ist es auch immer schwierig. Da wird sich halt auch immer eine Strategie zurechtgelegt, wie man da medial mit umgeht. Und ich kann diese Geschichte auch nicht vorbehaltslos glauben mehr. Das ist einfach so. Es wird zu oft als Vehikel benutzt.
Er hat ja das Jahr darauf in der Players Tribune, wo Spieler Briefe verfassen können, offene Briefe an alle eingeschrieben. Der war schon ja, recht emotional, fand ich. Der war auch schön zu lesen. Er hatte auch über den Einbruch nochmal gelesen und dass er sich nicht mehr sicher gefühlt hat in Atlanta, sich und seine Familie. Es ist immer schwer, sowas zu beurteilen. Wie sehr macht es dir doch zu schaffen im Kopf von allem drum und dran? Ja, vor allem, wenn du dir wahrscheinlich sogar ein Stück weit, und ich sag's wirklich mit aller Vorsicht, ein Stück weit Sicherheit kaufen kannst für viel, viel Geld, ne? Wenn du viel, viel Geld besitzt, aber.
Zumal er spielerisch hat man jetzt in den letzten beiden Jahren gesehen, dass er immer noch einer der, ich sag mal, Top 20 Receiver immer noch ist. Also er ist.
Findest du?
Back-to-back zu über 1000 Yards mit absolutem Abfall. Vor allem letztes Jahr bei den Tennessee, muss man ja ganz klar sagen. Das ist schon auch wieder beachtlich, dass er da hier 1017 Yards und 4 Touchdowns gemacht hat. Ne?
Bei Jacksonville dann noch. Gesagt. Ja, okay.
Deswegen Jacksonville auch 1016 Yards, 8 Touchdowns. Das ist echt krass. Also man sieht ihn halt auch in der AFC einfach nicht mehr so häufig.
Nee.
Ich weiß nur noch, als er jetzt, bevor er bei Tennessee jetzt angefangen hatte, dass er auch in der PK gesagt hat, habe am meisten Geld geboten quasi so. Nicht wortwörtlich, aber
ja, du.
Er war zumindest ehrlich. Er hat zumindest ehrlich gesagt, ey, hier habe ich am meisten gekriegt. Bumm.
Er kam ja auch spät in die Liga. Ich glaube, der war ja schon gefühlt 25, glaube ich, wo er gedraftet worden ist. Sehr, sehr spät. Da musst du halt auch schnell dein Geld zusammenkriegen, ne?
Ja, 24 war er. Das ist mit, also 24 in seiner Rookie-Season geworden. Das ist schon alt.
Ja. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir unser erstes Recap ab. Es sei denn, jemand möchte jetzt noch schnell was Müssen Sie in den Raum werfen, was noch interessant ist zu der Saison? Ich denke nicht. Und wir haben noch ein paar Hours. Au, 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 au. Zwei können wir davon schnell wegnegieren. Das ist einmal, habt ihr alle Tickets bekommen? Ja. Wie nervend aufreibend war es am Donnerstag? Sehr.
Ja.
Und die dritte können wir vielleicht auch im Schnellen abhandeln. Wie groß wird die Party am Tag vor dem Berlin-Game? Groß.
Groß.
So, dann haben wir noch 4 Hours. Achso, und schöne Grüße von Santo an alle, die zuhören. Bitte nicht mehr Tickets anbieten. Ihm Tickets anbieten. Er ist nicht StubHub, hat er geschrieben. Wir haben Tickets, danke. Frage Nummer 1. Und das ist wahrscheinlich ein sehr aktuelles Thema. Würde Jair Alexander zu uns passen?
Ja, aber zu oft verletzt. Das ist eigentlich das größte Manko bei ihm, was mich davon so abhält.
Ich kann es beim besten Willen nicht sagen, ob es wirklich Sinn machen würde.
Können wir mal gucken, weil ich habe auch im Kopf, dass der gefühlt so gar nicht gespielt hat, tatsächlich die letzten beiden
Jahre. Mal vom Spielerischen jetzt, begnadeter Corner.
Ja, auf jeden Fall.
Als Corner super,
super gerne. Auf jeden Fall.
Wie sieht die vertragliche Geschichte aus?
Ja, da, also kann er nicht viel fordern. Die letzten beiden Jahre jeweils 7 Spiele gemacht. Also da kannst du nichts. Und da er eh entlassen wurde, der wird jetzt für relativ wenig Geld spielen. Wenn du den irgendwie was bei, keine Ahnung, ja, notfalls nimmst du ja für 3, 4, 5 Mios, bietest ein paar Incentives an.
Wollte ich gerade sagen, die Frage ist halt, was er sich vorstellt. Er sagt, ich habe 7 Spiele gemacht. Nicht, ich habe nur 7 Spiele gemacht.
Dann kann er ja gerne woanders hingehen, nicht zu uns. Also ich würde ihm halt einfach nicht viel Geld geben, weil 7 Spiele von 17, ja, das ist einfach zu schade. Das ist leider zu schade. Mal abgesehen davon sehe ich auch gerade, dass er gerade mal 2 Saisons komplett durchgespielt hat in seiner Karriere. Das ist schon hart. Also
ich sage auch mal so, also in Green Bay, gute Kunst, der ist jetzt kein Anfänger. Ich glaube, der hat schon genau abgewogen, ob man den Jair Alexander da entlassen kann, guten Mutes, oder ob da noch was drin ist im Tank.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Juti, ich glaube, die nächste Frage geht so ein bisschen an Kevin. Jedenfalls möchte ich diese Frage gerne weiterschieben.
Schieb sie.
Welchen Defensive Tackle mit genug Masse müssen wir noch holen, um die Defensive Line zu stärken?
Ist das Schlimme? Es gibt keine Defensive Tackle mit so viel Masse, die man gerne dahinstellen will. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und wir sind leider nicht bei Wünsch dir was. Leider
Kevin,
nicht.
Kevin, du bist jetzt GM der Falcons.
Ich bin GM der Falcons.
Wen holen wir jetzt?
Ja. Ich gehe zu Tampa und sag, ey.
Halbwegs realistisch, bitte.
Ja, ey, ja. Wenn ich ein GM bin, dann schicke ich den einfach einen 6-Round-Pick nächstes Jahr hin und sag, gib mir einen Kühlschrank.
Nicht so einfach hier, Kevin. Mach mal was mit deinen vorhandenen Mitteln hier. Was realistisch ist. Jetzt hau mal einen raus.
Das ist das Schlimme. Es gibt wirklich kein Defensive Tackle, kein Nose Tackle, den ich gerne haben will. Ich gucke mir die Liste immer wieder an und denke mir.
Aber hier meckern. Ne? Das Fonte nochmal machen soll.
Hallo. Ich habe Mitte März gemeckert. Ich habe im April gemeckert. Ja, da hat man auch genug Zeit gehabt jetzt. Sind ja alle weg. Aber ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf, dass LeKay London seine 330 Pfund einfach mit sich rumschleppt, so wie das auch offiziell im Team seit auch immer wieder gelistet wird. Von daher, ey, eigentlich haben wir doch einen.
Jetzt ist die Frage. Nee. Haben besser als brauchen. Also wir nehmen einfach einen, weil er hat jetzt die Fund, egal wie das Spielerische ist. Oder?
Er muss auch was mit seinen Funden anzufangen wissen.
Wobei man sagen muss, ich fand Lekelot immer gar nicht so schlecht, also als er vorhin auf seinen knapp 300 gespielt hat. Ich glaube, wenn er jetzt mit den 330 da unterwegs ist und einigermaßen beweglich immer noch ist, ja, warum nicht? Ich bin nach wie vor einfach gespannt, wie wir das regeln wollen da in der D-Line. Ich sehe es tatsächlich nicht, dass wir die Runs von Philly, von Tampa, von wem auch immer da irgendwie groß unterbinden wollen. Also das bleibt ein Rätsel tatsächlich, wie wir das
machen. Naja, wir haben insgesamt 6 Spiele gegen Alvin Kamara, Bucky Irving und Chuba Hubbard. Ja, das muss man einfach sagen. Das sind schon mal 6 Spiele von 17.
Boah, das ist hart. Das ist, oh Mann, nee, ey. Auch Commanders, auch gutes Running Game eigentlich. Puh.
Letztendlich, du kannst natürlich das auf alle NFL-Teams, jeder hat irgendwo so seinen berechtigten Running Back, ne? Nur ich sag, das sind schon, diese 6 Spiele, das sind schon primär Teams, die halt auch auf ihr Running Game bauen mit. Ne?
Mhm.
Und letztes Jahr ist im letzten Spiel der Saison ein Bryce Young gegen uns fast 100 Yards gelaufen.
Ja, und wir müssen gegen Kyler Murray spielen, gegen Josh Allen spielen. Es wird super herausfordernd für die ganze Defense da mitzuhalten. Stimmt ja, Daniels auch wieder. Oh, hey, hey. Und Baker nicht unterschätzen.
Herr Baker macht leider viel zu gutes Run-Game. Das ist gefällt mir gar nicht. Immer oft unterschätzt. Ja. Also würde ich sagen, Varsity für alle, Defensive Tackle, die wir so haben.
Dann sind die ja krank jedes Mal vorm Spieltag.
Naja, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon gebracht, den Witz, ne?
Ja.
Ja, wir befahren uns. Also, was willst du sagen? Es wird interessant, was wir nächstes Jahr damit machen. Lassen wir uns überraschen. Das wie die Jungs aus der Sommerpause wiederkommen.
Mhm.
Haben wir das Potenzial, ein Dark Horse für die neue Saison zu sein?
Sehe ich auch noch nicht. Nein. Einfach, gerade wo wir bei den Defense Tackles waren, das wird uns so sehr beeinflussen, glaube ich.
Moment. Die Definition von Dark Horse ist ja, dass man mit dem Team nicht so wirklich rechnet, dass man den nicht auf dem Zettel hat. So. Jetzt lass die Offense mindestens so gut sein, wie sie letztes Jahr war. Also, dass sie keinen Step Back macht.
Mhm.
War ja in Ordnung. Also, die Offense war ja in Ordnung. Sie war nicht Elite. Ne? Manchmal hat sie sogar ein bisschen gekränkelt, aber hey, wir sind Schlimmeres gewohnt. 2021.
Ich erinnere mich noch an das hervorragende 15-9 gegen Las Vegas.
Ja, danke Chris für deine aufmunternden Worte. Jedenfalls.
Immer gerne.
Lass sie mal so in Ordnung sein wie letzte Saison. Partykiller. So. Unsere Defense. Wir haben da jetzt viel Kapital reingesteckt. Sehr viel Draft-Kapital auf jeden Fall.
Mhm.
Wir haben unsere eigentlich ganze Free Agency da mit Fokus bedacht.
Mhm. In der
Defense. Lass sie besser sein als letzte Saison. Nicht Elite natürlich, auch keine Top-10-Defense, aber lass sie besser sein als letzte Saison. Warum sollten wir kein Dark Horse-Team sein für einen guten Run in die Playoffs?
Für mich, weil defensiv zu viel zugleich funktionieren müsste. Die Edge-Rusher müssen zusammenspielen können. Wir müssen genau abwägen, wie wir sie einsetzen. Wir haben diese Probleme im Defense-Tackle. Wir sind immer noch... Ja, mit dem Corner 2 bei Mike Hughes. Nichts gegen Mike Hughes, aber das ist halt immer noch nicht wirklich ein gutes Core.
Lustig, wie du Kobe Bryant aussprichst. Das ist.
Auch der. Wenn alle Dinge gut laufen, gerne. Aber es müssen, so wie es im Moment aussieht, müssen zu viele Dinge gleichzeitig gut laufen, als dass wir ein Dark Horse sein können.
Ich sehe es auch nicht in der Defense. Ich sehe es, also der Offense würde ich das direkt zutrauen. So, aber ich sehe leider nicht, und ich habe keine Zuversicht aktuell in die Defense. Ich habe keine Zuversicht, dass wir das regelmäßig und wirklich verlässlich schaffen, Offenses vom Feld zu kriegen. Deswegen glaube ich, die Saison schaffen wir nicht. Das wird eine, ja, also so eine frustrierende, wo man denkt, ey, die Offense klickt. Die Offense ist da, man sieht das, und die Defense wird trotzdem die Touchdowns aufgeben. Ich glaube.
Also gerade eben auch mit dem Zusammenhang mit der Time of Possession, mit dem Running Game der Gegner. Wenn wir dieses Running Game der Gegner nicht stoppen, werden sie die Uhr kontrollieren in jedem Spiel. Das heißt, wir haben immer weniger Zeit, die Offense aufs Feld zu schicken.
Gut, dann schließe ich doch darauf die letzte Frage an, weil sie total gut passt zu der vorherigen Hour. Was müssen wir noch in der Vorbereitung zur Saison machen, um die NFC South zu gewinnen?
Beten?
Du bist deinen Job schon mal los als GM.
Nein, wir müssen nach wie vor die Defensive Line stärken. Und das heißt abwarten.
Ja.
Nach den Roster-Cuts, ich glaube, es ist Ende August oder auch Ende August nach dem Preseason-Game, nach dem letzten. Wenn da Veterans übrig bleiben oder ob es dann so jemand wie Maurice Hurst zum Beispiel nicht gesigned wird, die sind alle bereit, das aus Erfahrung der letzten Jahre immer für Wettminimum oder knapp drüber zu spielen. Nimm die rein, hol dir die Erfahrung zumindest nochmal, hol dir die Funde rein und dann auf geht's. Und ich hoffe, dass sie es hinkriegen, die Rookies zu entwickeln, weil wenn wir es nicht schaffen, auch ein Rook, jetzt ein Bretton Dorless, dann auch im zweiten Jahr, wenn wir die nicht gescheit einsetzen können, dann laufen wir halt auch Gefahr, dass diese Kader irgendwann eh zu alt ist und man keinen vernünftigen Ersatz findet. Also ich glaube wirklich, also Defensive Line muss weiterhin draufgeguckt werden, deswegen finde ich es auch irgendwie so fatal, dass wir auch in den UDFAs lediglich Simeon Barrow mitgenommen haben. Ja, und da keinen nicht mal adäquaten Lauf gemacht haben auf die Interior. Das ist echt, ist mir ein Rätsel. Ist mir nach wie vor ein Rätsel, aber das sollte eigentlich gemacht werden, damit das klappt.
Schön.
Fast schon wieder ein gutes Zeichen, dass man tatsächlich von den Jungs, die du jetzt als letztes genannt hast, denkst, dass sie so weit sind, dass sie den Step machen können. Denn offensichtlich sieht man ja keine Notwendigkeit, da zu reagieren.
Ich habe gesagt, ich hoffe, dass sie die entwickeln können.
Ja, eben.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, sie denken ja, dass sie es können, sonst würden sie es ja nicht machen.
Also in Rook zumindest sehe ich das Potenzial. Aber ich sehe ihn halt im Potenzial gegen den Pass, nicht gegen den Run. Mal schauen. Ich hoffe, ich irre mich. Ich meine, ich bin, wie gesagt, ein Dude aus Deutschland, der nebenbei so ein paar Spiele guckt. Mehr ist ja nicht drin. Aber, naja. Vettel fragt, und das ist ein schöner Abschluss dieser Folge. Wann und wie lange ist die Pause, Sommerpause denn? Schön, dass du es sagst. Wir fangen jetzt an mit unserer Sommerpause sozusagen. Es wird wahrscheinlich dann allgemein ein bisschen Content-Pause geben. Wir gucken mal, ob artikelmäßig was rauskommt, Social Media, Instagram-Post. Folgt uns, um nichts zu verpassen. Wir haben uns aber eigentlich die Pause auch verdient. Wir haben jetzt gerade die letzten Wochen echt viel getüftelt und Videos geguckt, Artikel gelesen, allem drum und dran. Und wir haben beschlossen, dass wir am 15.07., am 15. Juli, unsere erste Folge starten, wieder nach der Sommerpause. Begrüßen werden euch da Kevin und Chris. Ich bin in Griechenland, ohne Santo, weil in Berlin dann noch gar keine Ferien sind. Also Chris und Kevin werden es voraussichtlich, ob Dave noch mit dabei sein wird, mal gucken. Habe ich jetzt nichts Gegenteiliges oder Positives gehört. Und dann werden wir euch mit den Trainingscamps so ein bisschen versorgen. Es werden wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal kürzere Folgen wahrscheinlich. So viel wird in den nächsten 4 Wochen nicht passieren. Genaue Termine gibt es, glaube ich, noch nicht für die Camps, ne, Kevin? Du hattest, glaube ich, geschaut.
Ende Juni kommen die genauen Termine, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Ja. Das hat übrigens den Hintergrund, dass die mit den Spielergewerkschaften immer verhandeln müssen, wann sind die Trainingseinheiten mit Pads, ohne Pads und allem drum und dran. Das ist ja sehr, sehr reglementiert in der NFL und ich glaube, das muss da irgendwie erst durch den Betriebsrat. Ja, Jungs, war eine schöne Folge, war eine interessante Folge. Das war 2021 in einem Kurzabriss. Ich wünsche euch echt schöne Ferien. Habt ihr euch verdient?
Ebenso. Ja. Würde uns auch allen ein bisschen gut tun, ein bisschen mal beruhigen, durchatmen ja. Und dann gucke ich mal, ob ich meine Positivität der Falcons gegenüber mal wieder finde im Urlaub. Mal sehen.
Bestimmt. Denke ich doch auch. Alles klar. Auch da draußen an alle Zuhörer. Entweder noch eine schöne Zeit beim Arbeiten oder eben auch schönen Urlaub, je nachdem, wie es bei euch da draußen aussieht. Genießt die Zeit, kommt gerne auf unserem Discord-Server und ich möchte einen ganz besonderen Gruß aussprechen an unsere neue Fantasy-Gruppe C, die aktuell in der Draft-Phase ist, was sehr interessant ist. Und wo alle Spieler dermaßen motiviert sind, es macht wirklich Spaß, da zu lesen in deren Chat, wie die sich austauschen, weil auch viele Anfänger mit dabei sind, die auch mir viele DMs schreiben. Erstmal danke, dass ihr denkt, ich habe Ahnung von Fantasy Football. Das ehrt mich wirklich. Macht so weiter, habt viel, viel Spaß und ich hoffe, dass wir zum nächsten Jahr eine Gruppe D aufkriegen noch. Es macht mir Spaß, die zu hosten, die ganzen Gruppen und allem drum und dran. Kommt, wie gesagt, auf unseren Discord-Server. Dort gibt es einen Fantasy-Channel. Da können sich auch die austauschen, die nicht in der Community mit dabei sind. Gibt aber auch ganz viele andere tolle Channels, nur damit ihr es mal gehört habt. So, das war wieder das lange Outro, wie immer. Tschüss, schönen Abend noch und genießt den Dienstag. Bis nächsten Monat.
Ciao. Scoots out.